Wir haben im Ausland gesehen, dass es von autoritären Populisten verschiedene Arten und Weisen gibt, mit einer unabhängigen Justiz umzugehen. Entweder versuchen sie zu blockieren oder sie versuchen, die Gerichte von innen heraus zu kapern und sie dadurch im Prinzip funktionsuntüchtig zu machen für den Job, den sie eigentlich haben, nämlich das Bundesverfassungsgericht als Hüter der Verfassung, der Politik Grenzen zu setzen.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Wie sähe unser Land aus, wenn Gerichte plötzlich nicht mehr unabhängig wären? Wenn Richterinnen und Richter nicht nach der geltenden Rechtsprechung urteilen, sondern nach Vorgaben der regierenden Partei? Wenn sie nicht frei entscheiden könnten, welche Fälle sie wann bearbeiten und regierungskritische Klagen deshalb im Schrank verstauben? Wenn es keine demokratische Wahl der Richterinnen mehr gäbe, sondern stattdessen regierungstreue Richter von der Politik in Ämter gehoben werden? Und wenn sie dann dort auch bleiben würden, weil das geregelte Ende einer Amtszeit abgeschafft wurde? Was bereits für ein Amtsgericht problematisch wäre, hätte auf der Ebene des Bundesverfassungsgerichts katastrophale Folgen für unsere Demokratie. Denn neben vielen anderen Aufgaben ist das Bundesverfassungsgericht vor allem eine Kontrollinstanz für die Politik. Wird ein Gesetz erlassen, das nicht im Einklang steht mit dem Grundgesetz, können Einzelpersonen oder Organisationen wie die GfF vor dem Bundesverfassungsgericht klagen und die Politik so zwingen, sich an die Verfassung zu halten. Aber was, wenn es andersherum wäre? Was, wenn die Politik das Gericht kontrollieren würde? Mit dem Erstarken autoritärer Parteien steigt die Sorge darum, dass das Bundesverfassungsgericht auch in Zukunft noch unabhängig arbeiten kann. Um das zu sichern, haben SPD, Grüne, Union und FDP zwei Entwürfe für Gesetzesänderungen vorgelegt. Sie wollen Vorgaben dazu, wie das Gericht arbeitet und aufgebaut ist, aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz ins Grundgesetz verschieben. Denn was einmal im Grundgesetz steht, kann nicht mehr so leicht verändert werden. Doch die Zeit drängt, denn mit dem verfrühten Ende der Ampelkoalition ist unklar, wie der nächste Bundestag aussehen wird und ob sich für den Schutz des Bundesverfassungsgerichts noch eine Mehrheit unter den Abgeordneten findet. Was haben die Parteien konkret vorgeschlagen? Reichen diese Vorschläge aus, um das Bundesverfassungsgericht und damit unsere Demokratie vor autoritären Kräften zu schützen? Und was würde passieren, wenn wir nicht rechtzeitig handeln? Darüber habe ich mit der Juristin Anna Mira Brandau gesprochen. Anna ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks, einem Blog für verfassungsrechtliche und rechtspolitische Themen. Außerdem promoviert sie an der Universität Erfurt zu der Frage, was eigentlich auf den Bund zukommt, wenn in den Ländern bestimmte rechtsstaatliche und demokratische Grundsätze nicht mehr beachtet werden. Und los geht's mit unserem Gespräch. Herzlich willkommen zur mittlerweile nun 11. Folge von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich sitze hier heute mit Anna Mira Brandau im GfF-Büro. Schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Liebe Anna, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thüringen-Projekt. Das ist ein Forschungsprojekt, initiiert vom Verfassungsblock zur Resilienz, also Widerstandskraft von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Kannst du uns kurz mitnehmen, was genau versucht ihr zu zeigen mit dem Projekt?
Sehr gerne. Das Thüringen-Projekt wurde letztes Jahr vom Verfassungsblock gegründet und wir haben uns mit der Forschungsfrage beschäftigt, was wäre, wenn eine autoritär-populistische Partei in Thüringen relevante staatliche Machtmittel in die Hand bekäme. Das heißt, wir haben uns verschiedene Bereiche angeguckt in Politik und Rechtswissenschaft und haben untersucht, wie eine autoritär-populistische Partei dort Einfluss nehmen könnte, und zwar indem sie die Mittel des Rechtsstaats und der Demokratie nutzt, um das System von innen heraus zu delegitimieren und zu destabilisieren.
Dieses Szenario, was du gerade beschreibst, scheint auch einigen Politikern und Politikerinnen auf Bundesebene durch den Kopf zu gehen. Denn die Parteien SPD, Union, Grüne und FDP haben zwei Gesetzentwürfe vorgelegt, um den Schutz des Bundesverfassungsgerichtes zu verbessern und so quasi zu verhindern, dass die Unabhängigkeit des Gerichts in Gefahr gerät. Warum ist das Bundesverfassungsgericht als Institution so wichtig für unsere Demokratie?
Das Bundesverfassungsgericht ist der sogenannte Hüter unserer Verfassung. Das heißt, es hat in verfassungsrechtlichen Fragen, also Fragen, die unser Grundgesetz betrifft, das letzte Wort. Das heißt, es ist eine Art Kontrollinstanz auch für die Politik. Das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip zwei Aufgaben in unserer deutschen Demokratie und in unserem Rechtsstaat. Zum einen ist es das sogenannte Bürgergericht. Das bedeutet, Menschen wie du und ich können, wenn wir das Gefühl haben, vom Staat oder von der öffentlichen Gewalt in unseren Grundrechten verletzt worden zu sein, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und sagen, ich habe das Gefühl, meine Grundrechte wurden verletzt, bitte überprüfen Sie das. Und zum anderen ist es aber auch eine Art Konfliktlösemechanismus für die anderen Verfassungsorgane. Das heißt, wenn sich zum Beispiel die Fraktionen im Bundestag streiten, dann können sie das vor dem Bundesverfassungsgericht austragen. Denn Streit ist in der Demokratie und im Rechtsstaat ganz normal. Das möchte man auch nicht verhindern. Aber es braucht quasi eine letzte Instanz, die darüber dann entscheidet. Und das ist in Deutschland das Bundesverfassungsgericht.
Und warum machen sich die Parteien gerade jetzt so viel Sorgen ums Bundesverfassungsgericht?
Das hat im Prinzip mit verschiedenen aktuellen Entwicklungen zu tun. Zum einen ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht, als unser Grundgesetz geschrieben wurde, tatsächlich eine Art von Testballon war. Man kannte das vorher nicht. Die Weimarer Reichsverfassung zum Beispiel hatte zwar auch einen sogenannten Staatsgerichtshof, aber der hatte ganz andere Kompetenzen als unser Bundesverfassungsgericht. Das heißt, man wollte quasi ein bisschen was ausprobieren und gucken, wie das Bundesverfassungsgericht sich dann in den nächsten Jahren entwickelt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ist es ziemlich wichtig geworden in unserer bundesdeutschen Demokratie und unserem Rechtsstaat. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist heute nicht mehr wegzudenken. Zum anderen sieht man aber, insbesondere im Ausland, aber inzwischen eben auch in Deutschland, wie autoritäre Populisten versuchen, Demokratie und Rechtsstaat anzugreifen. Und das tun sie auch insbesondere, indem sie die Institutionen der Demokratie und des Rechtsstaats nutzen. Mhm. Und da gehört auch insbesondere die Justiz dazu. Also insbesondere auch Gerichte und gerade auch die obersten Gerichte, die Verfassungsgerichte. Das hat man erkannt und hat sich gedacht, dann wäre es gut, da in Deutschland quasi Schutzmechanismen einzuziehen. Und das möchte man jetzt tun. Das ist auch eine Entwicklung, die schon einige Jahre andauert. Aber jetzt hat man sich quasi geeinigt auf einen Gesetzentwurf. Aber für diesen Gesetzentwurf, um den durchzubringen, braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Denn man muss die Verfassung ändern. Man muss das Grundgesetz ändern. Und jetzt ist die Ampelkoalition gerade gescheitert. Man weiß nicht genau, wie der nächste Bundestag aussehen wird, in welcher Besetzung er zusammentreten wird. Und deshalb hat man sich vorgenommen, das jetzt hoffentlich noch vor den Neuwahlen durchzubringen.
Genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Die anstehenden Bundestagswahlen haben sicherlich auch damit zu tun oder sind Grund dafür, dass es jetzt so schnell passieren soll, auch mit Blick auf, du hast ja das Thüringen-Projekt eben auch schon erklärt, die erstarkenden autoritären Kräfte in den Landtagswahlen oder in den Landtagen, dass man davon ausgehen kann, dass auch bei der Bundestagswahl vielleicht eine etwas andere Mischung rauskommt als beim letzten Mal.
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, man geht davon aus, aber man befürchtet es vielleicht. Das werden die Wahlen dann nächstes Jahr zeigen. Und die Landtagswahlen, insbesondere in Thüringen und Brandenburg, haben eben gezeigt, dass die Kräfteverhältnisse sich wirklich massiv verändern könnten und es zu einer Konstellation kommt, die man in Deutschland eigentlich so nicht kennt. Nämlich, dass eine Partei, eine Oppositionspartei im Zweifel, eine sogenannte Sperrminorität bekommt. Das heißt, über ein Drittel der Stimmen im Bundestag auf sich vereinigen kann. Das ist zum Beispiel in Thüringen und Brandenburg jetzt der Fall mit der AfD. Und das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, weil man eben für eine Grundgesetzänderung oder auf den Ländern eine Verfassungsänderung der Länderverfassung eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und die wäre mit einer Sperrminorität dann nicht mehr zu erreichen.
Wo sind denn die meisten Dinge geregelt, also wie das Bundesverfassungsgericht funktioniert und warum ist das problematisch?
Momentan sind die eben nicht im Grundgesetz, also in unserer Verfassung geregelt, sondern in einem einfachen Gesetz, so nennt sich das, im sogenannten Bundesverfassungsgerichtgesetz. Momentan ist quasi die Situation so, dass das Grundgesetz nur sehr vage sagt, es gibt ein Bundesverfassungsgericht, aber alle näheren Regelungen, die notwendig sind, damit so ein Gericht funktioniert, damit man eben zum Beispiel weiß, wie viele Richter so ein Gericht hat oder wie viele Senate so ein Gericht hat, die stehen im Bundesverfassungsgerichtgesetz, einem einfachen Gesetz, was auch mit einfacher Mehrheit geändert werden kann.
Neben der Anzahl der Richterinnen sind auch noch ganz viele andere Aspekte Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Welche Aspekte schlagen die Parteien denn nun vor, ins Grundgesetz zu übernehmen?
Also erstmal ganz grundlegende Aspekte. Eben zum Beispiel, das Gericht besteht aus 2 Senaten. Das Gericht hat 16 RichterInnen, woran jeweils 8 in einem Senat arbeiten, einen Präsidenten, eine Vizepräsidentin. Es soll aber auch die Altersgrenze der Richterpersonen ins Grundgesetz aufgenommen werden, also 68 Jahre als absolute Höchstgrenze. Auch das Wiederwahlverbot der Richterpersonen soll mit aufgenommen werden. Oder auch was, wo man sich fast ein bisschen wundern kann, dass das bisher im Grundgesetz nicht stand, nämlich die Bindungswirkung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.
Bedeutet?
Dass sich alle anderen Verfassungsorgane und generell alle Organe des Staates an die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu halten haben.
Also ganz praktisch bedeutet das, wenn es die Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Beispiel ein Gesetz angreift, das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist verfassungswidrig, das stimmt oder in Teilen oder wie auch immer, dann ist der Bundestag oder die Bundesregierung und so daran gebunden.
Genau.
Okay, das klingt gut, das sollte man übernehmen.
Ja.
Wenn man aber diese anderen Aspekte überfliegt, finde ich, könnte man auch glauben, dass es so ein bisschen um eher technische Feinheiten geht, finde ich. Vielleicht schauen wir uns einzelne einfach mal an. Welcher Gedanken liegt denn der Begrenzung der Amtszeit und des Alters von Richterinnen zugrunde?
Diesem Gedanken liegen tatsächlich Erfahrungen aus dem Ausland zugrunde, insbesondere in Polen. Dort wurden so, ja, wie du sagst, eher technische Sachen wie die Altersbegrenzung oder die Amtszeit der RichterInnen genutzt, um, ja, ich möchte mal sagen, RichterInnen, mit denen man nicht so zufrieden war, loszuwerden. Die Justizreform in Polen, die vor ein paar Jahren stattgefunden hat unter der PiS-Regierung, hat zum Beispiel vorgesehen, eine Herabsenkung dieser Altersgrenze, also ab wann Richterpersonen in Rente gehen mussten, oder auch eine Herabsenkung der Amtszeit. Das heißt, es waren Richterpersonen im Amt und dann hat man einfach gesetzlich das geändert, oder das ist die Angst, dass man das in Deutschland einfach gesetzlich ändern könnte und dann quasi auf einen Schlag die Hälfte der Richterpersonen zum Beispiel ihr Amt verliert, weil sie älter als 60 sind, wenn man zum Beispiel die Altersgrenze auf 60 absenken würde, so wie man das in Polen gemacht hat, oder 65. Oder wenn man die Amtszeit einfach radikal verkürzen würde, dann würden Richterpersonen schneller ihr Amt verlieren. Und die Regierung hätte dann die Möglichkeit, diese Richterämter neu zu besetzen. Das ist quasi ihr Ziel. Und das möchte man verhindern in Deutschland, indem man das festschreibt und quasi alle, insbesondere auch die RichterInnen selbst, wissen, so lange bin ich jetzt im Amt und dann ist es quasi vorbei und so lange muss ich mein Amt jetzt auf Recht und Gesetz ausüben. Aber mir kann quasi in diesem Amt auch nichts passieren. Das ist wichtig, um die Unabhängigkeit der RichterInnen zu gewährleisten.
In den USA im Supreme Court ist ja zum Beispiel so, dass Richter und Richterinnen auf Lebenszeit ernannt werden. Findest du das problematisch?
Ja, das ist tatsächlich in Amerika auch oder in den USA eine ziemliche Ausnahmeregelung. Also das kennt man in anderen Demokratien nicht. Und das ist wahnsinnig problematisch aus vielerlei Gründen. Also erst einmal, wenn dann ein Präsident quasi ja auch durch Zufall, weil jemand gestorben ist, ein Richteramt besetzen kann, kann er dadurch auf Jahrzehnte im Zweifel das Gericht massiv beeinflussen und auch die Rechtsprechung des Gerichts durch eine besondere Personenwahl irgendwie massiv beeinflussen. Das ist in der Demokratie irgendwie so nicht vorgesehen. In der Demokratie sind alle Ämter so, dass sie eben zeitlich begrenzt sind. Und das ist auch richtig und wichtig so. Und zum anderen stellt sich dann natürlich auch die Frage, wenn ein Richter 85 Jahre alt ist, ob er dann diese wirklich wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe noch auf die Art und Weise ausüben kann, wie die Verfassung und die Demokratie und der Rechtsstaat das benötigen.
Und was bedeutet das dann konkret? Also es ist ganz zu Beginn mal gesagt, das Bundesverfassungsgericht ist auch eine Kontrollinstanz für die Politik. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, also die Beispiele Polen und Ungarn haben wir schon genannt, wenn dann RichterInnen besetzt werden, die, ja, ich sag mal, regierungstreu oder treuer sind, eher regierungstreu als verfassungstreu, was bedeutet das dann konkret? Also was kann dann passieren?
Das wäre ein riesiges Problem. Also momentan ist es so, und das wird auch immer so bleiben, dass die Richterpersonen von der Politik gewählt werden. Das muss man so festhalten und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das ist auch wichtig, damit die Richterpersonen demokratisch legitimiert sind. Sie müssen also irgendeinen Bezug zum Bundestag und zum Bundesrat haben. Allerdings ist es in Deutschland so, die Richterpersonen werden zwar von der Politik vorgeschlagen, aber sobald sie ins Amt gewählt sind, das ist quasi das Idealbild, verlieren sie diese politische Bindung. Und wenn man sich mit Richterpersonen vom Bundesverfassungsgericht unterhält oder da auch Bücher drüber liest, dann zeigt sich ganz deutlich, dass in der Beratungskultur im Gericht parteipolitische Argumentation sich völlig verbietet. Das heißt, man verliert diese parteipolitische Zugehörigkeit, wenn es jemals eine gab, und dann ist man nur noch Recht und Gesetz und der Verfassung verpflichtet. Das könnte sich aber durch die Wahl der Personen verändern. Also wenn man Personen ins Gericht schickt, die quasi als politische Hardliner gelten, dann wird sich diese Beratungskultur verändern und dann werden sich im Zweifel auch die Ergebnisse verändern, dann werden sich die Urteile verändern. Dann geht es eben vielleicht, wenn man es ganz destruktiv zu Ende denkt, nicht mehr darum, ist etwas mit der Verfassung vereinbar, sondern dann geht es darum, politische Interessen auch vor Gericht durchzudrücken. Und das muss man unbedingt verhindern.
Also es ist so, dass ich glaube, es rotiert, dass jeweils immer Parteien Richter und Richterinnen vorschlagen dürfen und gewählt werden sie dann aber vom ganzen Bundestag und auch Bundesrat.
Genau, der Bundestag und der Bundesrat wechseln sich immer ab und die Richterpersonen müssen mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Das ist auch wichtig und richtig, Denn dadurch will man verhindern, dass eine Regierungspartei oder eine Regierungskoalition, die einfach nur eine einfache Mehrheit hat, quasi ihr gewünschtes Personal da irgendwie durchdrückt und die Opposition eigentlich sich damit nicht einverstanden erklärt.
Also einfache Mehrheit im Vergleich zur Zweidrittelmehrheit bedeutet, wer auch immer die meisten Stimmen auf sich vereint, ist dann sozusagen gewählt.
Genau, bei der Zweidrittelmehrheit braucht man 2/3 der Stimmen der Mitglieder des Bundestages oder des Bundesrates. Eben, es kommt darauf an, welches Organ gerade wählt. Und dadurch will man quasi die Politik zwingen, Kompromisse einzugehen. Man will die Regierungskoalition zwingen, mit der Opposition ins Gespräch zu kommen und Personen auszuwählen, die quasi über ein breites politisches Spektrum hinweg tragbar sind. Und will dadurch eine Politisierung des Gerichts verhindern, wie wir sie zum Beispiel in den USA momentan oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon beobachten können.
Eine aus Sicht von Expertinnen wichtige Regelung in Bezug auf die Richter- und Richterinnenwahl soll aber nicht ins Grundgesetz übernommen werden.
Genau, du sprichst eine der Schwachstellen eben dieses Entwurfs an, nämlich das Wahlverfahren für die Richterpersonen am Bundesverfassungsgericht und insbesondere das Quorum, was nötig ist, um Richterin oder Richter am Bundesverfassungsgericht zu werden. Das ist momentan ebenfalls im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt und sieht eben vor, dass eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Das soll nun nicht ins Grundgesetz übernommen werden, weil man im Prinzip Angst hat. Wir sehen das schon in den Ländern, über die wir ja schon kurz gesprochen haben, dass wenn sich die Machtverhältnisse im Bundestag oder auch im Bundesrat so verändern, dass auf eine Fraktion mehr als 1/3 der Stimmen entfällt, dann hat diese Fraktion oder diese Gruppe im Bundesrat eine sogenannte Sperrminorität. Das heißt, eine Zweidrittelmehrheit ist gegen ihre Stimmen dann nicht mehr möglich. Das heißt, man antizipiert, es könnte irgendwann passieren, dass ein Richterposten neu besetzt werden muss und sich an sich auch eine große Mehrheit im Bundestag, nehmen wir den als Beispiel, auf einen Kandidaten, eine Kandidatin geeinigt hat, aber die muss dann eben eine Zweidrittelmehrheit auf sich vereinen. Und wenn sich diese Fraktion, die diese sogenannte Sperrminorität innehat, querstellt und dagegen stellt, dann kann sie diese Wahl blockieren. Und das ist ein Problem, weil das dazu führen könnte, dass sehr, sehr wichtige Posten nicht nachbesetzt werden könnten.
Ja, das bedeutet, dass da wäre dann eine Vakanz und dann könnte das Bundesverfassungsgericht auch nicht weiter effizient arbeiten.
Genau, also es wäre dann so, dass erstmal die Richterperson, die noch im Amt ist, das geschäftsführend weiterführen würde. Aber das kann natürlich auch nicht ewig so weitergehen. Also es muss einfach gewährleistet sein, dass die Richterposten am Bundesverfassungsgericht konsequent und effektiv nachbesetzt werden können. Und diese Zweidrittelmehrheit, die eben Sinn hat, weil sie verhindert, dass politische Hardliner in dieses Gericht kommen, dass man eben gewährleistet, dass diese Personen eine breite politische Mehrheit für diese tragbar sind, hat eben diese Schwachstelle, dass man blockieren kann, wenn man destruktiv arbeiten möchte. Und diese Gefahr sieht man aber, und das ist eigentlich eine der Stärken dieses Gesetzesentwurfs, der uns jetzt gerade vorliegt, dass nämlich auf diese Situation reagiert werden soll. Und zwar sieht der Gesetzesentwurf einen sogenannten Ersatzwahlmechanismus vor. Was bedeutet das? Nehmen wir das Beispiel des Bundestages. Der Bundestag ist dran und soll einen Kandidaten, eine Kandidatin wählen. Und es gibt auch eine konkrete Person zum Beispiel. Aber es gibt eben diese Sperrminorität. Und der Bundestag startet vielleicht sogar Wahlversuche, aber die Kandidatin, der Kandidat kriegt einfach nicht die notwendige Mehrheit. Die 2/3 werden einfach nicht erreicht. Dann sieht dieser Gesetzesentwurf es jetzt so vor, dass nach 3 Monaten das andere Wahlorgan, in unserem Beispiel wäre das dann der Bundesrat, ebenfalls wählen könnte. Das heißt, wenn der Bundestag es nicht schafft, diese Mehrheit zusammenzubringen, dann könnte nach 3 Monaten auch der Bundesrat sagen, okay, wir starten einen Versuch mit der gleichen Kandidatin, dem gleichen Kandidat oder vielleicht auch mit einem anderen Kandidaten, einer anderen Kandidatin, das wäre dann auch in Ordnung. Und sobald Kandidat X dann im Bundesrat die 2/3 Mehrheit auf sich vereinigt hat, wäre er dann oder sie ins Amt gewählt. Das heißt, man möchte einen Mechanismus schaffen, um eine Blockadesituation aufzulösen. Jetzt komme ich zurück zur Schwäche des momentanen Gesetzesentwurfs, der eben die 2/3 Mehrheit trotzdem auf der einfachen gesetzlichen Ebene belassen möchte, das wäre jetzt eigentlich nicht notwendig. Also es ist richtig, das Problem mit der 2/3 Mehrheit zu sehen, die Blockademöglichkeit zu sehen, aber der Gesetzesentwurf sieht eben eine Lösung für diese Blockadesituation vor.
Und da er diese Lösung vorsieht, könnte man meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler, vieler Expertinnen nach das hohe Quorum der Zweidrittelmehrheit auch ins Grundgesetz verschieben.
Mhm. Ich glaube, es gibt auch die Idee, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz an sich irgendwie besser zu schützen, anstatt Dinge ins Grundgesetz zu verschieben, oder?
Genau, das ist quasi der zweite Schwachpunkt des Gesetzesentwurfs. Man hat beschlossen, bestimmte Strukturmerkmale des Bundesverfassungsgerichts eben ins Grundgesetz zu schreiben. Anzahl der Senate, Anzahl der RichterInnen und so weiter und so fort. Aber es gibt trotzdem einen großen Teil einfach an prozessrechtlichen Regelungen, die im Bundesverfassungsgerichtsgesetz verbleiben werden. Und die Regelung, für die meisten Expertinnen und Experten sich aussprechen, ist, dass, wenn man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändern möchte, man die Zustimmung des Bundesrates dafür braucht. Das ist in Deutschland so, dass, wenn der Bundestag bestimmte Gesetze verabschiedet, er die Zustimmung vom Bundesrat braucht. Nicht für alle Gesetze, sondern nur für ganz bestimmte Gesetze. Das muss dann im Grundgesetz auch so vorgesehen sein. Das ist momentan nicht der Fall fürs Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und man hätte gerne eingefügt, dass diese Zustimmung nötig ist, um da eben auch noch die zweite Kammer als Schutzmechanismus einzuführen. Aber das ist leider momentan in dem aktuellen Gesetzesentwurf nicht vorgesehen.
Und der Bundesrat als Kontrollinstanz sozusagen funktioniert deswegen, weil man davon ausgeht, dass der Bundesrat an sich etwas heterogener sozusagen aufgestellt ist als der Bundestag?
Genau, also man hofft dadurch, dass der Bundesrat ja quasi aus den Landesregierungen zusammengesetzt ist und generell ein sehr heterogenes Bild abgibt, dass der ein relativ resilientes Verfassungsorgan ist. Das heißt, nicht so schnell von zum Beispiel einer autoritär-populistischen Mehrheit gekapert werden könnte. Und deshalb würde man gerne den als zweite Kammer in diesem Gesetzgebungsverfahren mit ins Spiel holen.
Du hast gerade eben nochmal die zwei Senate angesprochen, aus denen das Bundesverfassungsgericht besteht. Da hat er, glaube ich, euer Gründer, also der Gründer des Verfassungsblocks, Max Steinbeiß, in seinem Essay Der Volkskanzler auch so ein Szenario aufgezeichnet, warum das eigentlich so wichtig ist.
Genau, Max hat 2019 ein Essay veröffentlicht, Der Volkskanzler, wie du schon sagst, wo er darlegt, wie quasi eine destruktive Regierungsmehrheit, also eine autoritär-populistische Regierungsmehrheit innerhalb von einer Legislaturperiode das Bundesverfassungsgericht im Prinzip ausschalten könnte. Was meine ich mit ausschalten könnte? Wir haben im Ausland gesehen, dass es von autoritären Populisten verschiedene Arten und Weisen gibt, mit einer unabhängigen Justiz umzugehen. Entweder versuchen sie zu blockieren, indem zum Beispiel Richterposten nicht neu besetzt werden können, oder sie versuchen, dass die Gerichte oder die Justiz von innen heraus zu kapern. Also sie wollen Teil dieser Gerichte werden.
Also eigene Richter und Richterinnen
benennen. Und Richterposten besetzen. Und sie dadurch im Prinzip funktionsuntüchtig zu machen für den Job, den sie eigentlich haben, nämlich das Bundesverfassungsgericht als Hüter der Verfassung, der Politik Grenzen zu setzen. Und Max hat das dargestellt, indem er dargestellt hat, wie man von innen heraus das Gericht außer Kraft setzen könnte, indem man einen dritten Senat einfügt. Für dieses Szenario hat er sich damals entschieden. Die Hintergrundgeschichte ist, dass das Bundesverfassungsgericht ziemlich überarbeitet ist. 5000 Verfassungsbeschwerden gehen pro Jahr beim Bundesverfassungsgericht ein. Wow. Das ist eine riesige Zahl.
Ein paar davon von der GFF.
Das sind sicherlich auch die wichtigen und richtigen. Generell hat wie gesagt, es ist eine große Errungenschaft und ein großes Recht, eine Verfassungsbeschwerde erheben zu können. Aber natürlich ist nicht an jeder Verfassungsbeschwerde was dran. Was könnte man also tun? Man würde einen dritten Senat einfügen, indem man sagt, die zwei bisherigen Senate sind eben für Verfassungsbeschwerden zuständig. Da braucht man unbedingt mehr Men und Womanpower. Und der dritte Senat würde sich dann mit diesen eher trockenen, vielleicht von außen betrachteten, staatsorganisationsrechtlichen Fragen beschäftigen. Und dieser dritte Senat würde dann eben mit neuen Richterpersonen besetzt werden, wo diese Regierungspartei oder Regierungskoalition dann natürlich massives Auswahlrecht hätte bei den Richterpersonen. Und dann hätte man quasi das Gericht von innen heraus ja so ein bisschen auf seine Seite gebracht und hätte wichtige, zum Beispiel staatsorganisationsrechtliche Fragestellungen in eine oder die Rechtsprechung in diesem Bereich in eine bestimmte Richtung gelenkt. Er hat es außerdem noch gespickt mit weiteren Regelungen,
Zum Beispiel in dem, und das ist auch etwas, was wir in Polen gesehen haben, ganz einfachen Regelungen, die sehr trocken und technisch klingen, nämlich in welcher Reihenfolge eigentlich Entscheidungen getroffen werden müssen. Das heißt, momentan ist es so, dass ganz viele Eingänge jeden Tag in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht eingehen, aber das Gericht quasi entscheiden darf, mit welchen Sachen beschäftigen wir uns eigentlich zunächst. Sie müssen sich in irgendeiner Form mit allem beschäftigen, aber sie dürfen priorisieren.
Das ist das, was trocken die Geschäftsautonomie heißt, ne? Grob irgendwie eigentlich die Autorität des Gerichtes selber zu entscheiden, wann sie was bearbeiten. Klingt ja eigentlich gar nicht so spannend, aber ist es doch.
Es klingt absolut unspannend und deshalb ist es vielleicht auch etwas, was man schnell vernachlässigt. Und deshalb ist es ziemlich wichtig und richtig, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, dass die Geschäftsordnungsautonomie des Gerichts nun auch im Grundgesetz verankert wird, weil die eben besagt, dass das Gericht selbst entscheiden darf, wann beschäftigen wir uns eigentlich mit welchen Dingen. Und das ist eben wichtig, damit das Gericht hat einen ziemlich guten Riecher dafür, welche Entscheidungen auch politisch relevant und schnell getroffen werden müssen. Und welche Entscheidungen eben, weil sie vielleicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet sind, ein bisschen länger warten können. Und das ist sehr wichtig, damit das passiert. Und in Polen hat man das verändert und hat gesagt, es muss strikt nach Eingang entschieden werden. Und das hat zu einer völligen Überarbeitung und zu einem völligen Verlust der Effektivität des Gerichts geführt.
Und dann bleibt einiges liegen.
Dann bleibt einiges sehr Wichtiges sehr lange liegen. Und genau, die Effektivität des Gerichts, was einfach wichtig ist als Institution, eine Institution muss einfach effektiv arbeiten können, ist dann ja im Keim erstickt.
Wenn ich dann versuche, nochmal so ein Szenario irgendwie aufzubauen, wenn eine autoritäre Regierung im Amt wäre und würde sagen oder würde bestimmen, welche Verfassungsbeschwerden zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht zuerst bearbeitet und welche vielleicht lange nicht, dann könnte ich ja auch sagen, selbst wenn ich nicht meine eigenen Richter und Richterinnen da reingebracht habe, dass ich sage, nee, also diese ganzen Beschwerden zu Gesetzen, die wir jetzt gerade erlassen haben, also die erstmal nicht bearbeiten, das hat keine Priorität. Das ginge ja auch.
Genau, das ginge ziemlich gut.
Sehr beängstigend, wenn man das mal so gedanklich durchspielt, finde ich. Diese Gesetzesänderungen, über die wir jetzt gerade lang und breit gesprochen haben, beziehen sich ja nur auf das Bundesverfassungsgericht. Es gibt ja aber auch noch 16 Landesverfassungsgerichte. Also jedes Bundesland hat sein eigenes Verfassungsgericht. Gib uns als Ausblick vielleicht eine kleine Einschätzung. Wie steht es denn um die Landesverfassungsgerichte und muss hier vielleicht auch nachgebessert werden?
Ja, auf jeden Fall. Also zunächst einmal ist zu sagen, dass die Landesverfassungsgerichte ziemlich unterm Radar laufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Hörerinnen und Hörer gar nicht wussten, dass jedes Bundesland auch noch ein eigenes Verfassungsgericht hat. Und tatsächlich ist es so, dass die Landesverfassungsgerichte insbesondere in diesem Bereich der Streitigkeit zwischen Verfassungsorganen eine besondere Rolle spielen. Das heißt, wenn in einem Land Streit herrscht, wie man das vielleicht jetzt in Thüringen mitbekommen hat, bei der konstituierenden Sitzung des Landtages, wo es Streit gab zwischen dem Alterspräsidenten, der von der AfD-Fraktion gestellt wurde, und den demokratischen Fraktionen des Landtages, dann muss das Landesverfassungsgericht darüber entscheiden. Das heißt, die Gerichte in den Bundesländern, die Landesverfassungsgerichte prägen das Verfassungsleben in den Ländern massiv. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die sie haben. Und da stehen wir im Prinzip vor ganz ähnlichen Problematiken. Zum Beispiel ist in der Mehrzahl der Landesverfassungen auch die schon nun häufig erwähnte Zweidrittelmehrheit zur Wahl der Richterpersonen festgeschrieben. Aber es gibt keinen Ersatzwahlmechanismus in keiner der Landesverfassungen. Das heißt, und in Thüringen und Brandenburg können wir das jetzt auch schon beobachten, weil die AfD-Fraktionen es da jeweils auch schon angekündigt haben.
Und da ist ja auch schon eine Zweidrittelmehrheit sozusagen schwieriger zu bilden,
genau,
weil wir da schon da sind, was du eben beschrieben hast für den Bund.
Genau, dort ist es eben so, dass in Thüringen und Brandenburg die AfD-Fraktion mehr als ein Drittel der Stimmen im Landtag auf sich vereinigt. Das heißt, sie haben eine sogenannte Sperrminorität und sie haben schon angekündigt, diese Sperrminorität zu nutzen, um insbesondere die Richterwahlen für die Landesverfassungsgerichte zu blockieren und dann quasi eine Situation zu schaffen, in der sie vielleicht andere völlig sachfremde politische Agenten durchsetzen können. Also das endet dann häufig in irgendeinem Handel zwischen, ihr gebt uns da unsere Stimme und dafür stimmt ihr woanders zu.
Ja, okay.
Das ist problematisch und schwierig, insbesondere weil zum Beispiel in Thüringen jetzt in der nun laufenden Legislaturperiode alle Richterposten am Landesverfassungsgericht neu besetzt werden müssen. Und einfach, wie ja schon erwähnt, es sehr wichtig ist, dass die auch besetzt werden.
Ja, klar.
Das heißt, es ist auch dringend notwendig, dass man in den Ländern genauer hinguckt und schaut, wie können wir solche Blockadesituationen als Beispiel zum Beispiel lösen? Wie können wir Ersatzwahlmechanismen schaffen oder wie können wir zumindest gesetzlich regeln, dass zum Beispiel, also dass die Gerichte in irgendeiner Art und Weise handlungsfähig bleiben? Wir möchten Sie da gerne vom Verfassungsblock im nächsten Jahr auch unterstützen, indem wir das Thüringen-Projekt weiterführen als Projekt, in dem wir insbesondere auf die Justizen der Länder gucken, insbesondere auch auf die Landesverfassungsgerichte und quasi schauen können, wie kann man diese auch dort gesetzlich resilienter gestalten.
Anna-Mira Brandau, vielen Dank.
Danke dir.
Das war Anna-Mira Brandau, Juristin und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks. Dieses Gespräch hat in mir schon das Gefühl von Dringlichkeit ausgelöst, aber auch in gewisser Weise ja Erleichterung darüber, dass es Pläne gibt und Einigkeit in den demokratischen Parteien darüber, dass etwas passieren muss. Ich habe noch diese drei Punkte aus dem Gespräch mitgenommen. Erstens, was im Grundgesetz steht, kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Das bedeutet, dass sich 2/3 der Abgeordneten des Bundestages und 2/3 der Stimmen im Bundesrat für eine Anpassung aussprechen müssten. Zweitens, autoritäre Regierungen versuchen, die Gerichte unter ihre Kontrolle zu bringen, um ungehindert Gesetze erlassen zu können. Das tun sie entweder dadurch, dass sie das System von innen übernehmen, also zum Beispiel, indem sie parteitreue Richter und Richterinnen berufen, oder indem sie das System lahmlegen durch irrsinnige Auflagen, die die Gerichte dann schlussendlich handlungsunfähig machen. Drittens, nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern auch die Landesverfassungsgerichte sind in Gefahr. Thüringen ist ein Beispiel dafür, denn dort hat die AfD bereits mehr als 1/3 der Stimmen im Landtag und kann und nach eigener Aussage auch wird deshalb verhindern, dass zum Beispiel neue Richter und Richterinnen gewählt werden. Die Länder müssen dringend tätig werden, solange das noch möglich ist. Wie immer am Ende ein Dank dafür, dass ihr zugehört habt und der Hinweis darauf, dass wir jetzt eine kleine Pause machen über Weihnachten und die nächste Folge kommt dann im Januar. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.